The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 15. April. Jeder Straßenköter genießt in Deutschland mehr Respekt als der Unternehmer. Der Hund weckt Mitleid, der Unternehmer Begehrlichkeit. Dem Hund will man geben, dem Unternehmer will man nehmen. Man will ihn nicht streicheln, sondern bestrafen. Jede neue politische Idee wirkt für den Unternehmer wie ein Peitschenhieb. Wer heute noch Unternehmer oder auch nur Selbstständiger ist, der muss Masochist sein. Und dann tapfer Heidi Reichenegg von der Linkspartei zuhören, hier im WDR.
Jetzt mal ganz im Ernst, was macht man mit einer Milliarde auf dem Konto? Was macht man mit Dutzenden Milliarden auf dem Konto? Das ist ja nicht so, dass man sich das erarbeitet hat. Das ist leistungsloses Einkommen.
Für die Unternehmer hatte die jüngste Zeit nichts Gutes zu bieten. Steuern rauf, Sozialabgaben gleich hinterher. Der Soli für die Besserverdiener, der blieb ewig und bleibt auch ewig. Auch wenn der Aufbau Ost längst erledigt ist. Bis zur Erhöhung der Erbschaftssteuer ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und in einem sind sich die Koalitionspartner ohnehin ja einig.
Wir haben als Koalition begrüßt, dass die EU-Kommission gerade den Energiekrisenbeitrag prüft. 2022 ist dieses Instrument, das umgangssprachlich als Übergewinnsteuer bekannt ist, schon mal angewandt worden. Und das Prinzip dahinter ist klar. Maßlosen Krisenprofite sollen abgeschöpft werden und an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgegeben werden.
Die Übergewinnsteuer, die will nicht nur die SPD, auch CSU-Chef Söder ist schon mit an Bord.
Zum anderen wird jetzt auf europäischer Ebene diskutiert, wie die Abschöpfung bei einer Übergebühr oder Übergewinn. Ich halte das Konzept für richtig und es soll auch verfolgt werden.
Und dann ist da noch die Idee, der Unternehmer möge jedem Beschäftigten freiwillig und unabhängig von der Leistung 1.000 Euro zusätzlich auszahlen. Das ist eine vergiftete Idee der Politiker. Der Staat macht hier ein Geschäft zulasten Dritter, frei nach dem Motto, die Unternehmer, die haben's ja. Aber die gute Nachricht lautet, immer mehr Deutsche durchschauen das Spiel und entdecken in sich selbst den eigenen, den inneren Unternehmer. Sie finden die Lösung ihrer Probleme nämlich nicht in der Politik, sondern am Kapitalmarkt, an jenem Ort, wo Firmen und Firmenanteile gehandelt werden. Denn was der Staat nicht liefert, das kann der Unternehmer bieten. Er sorgt für Profit und für Dividende. Und wird dafür in Filmen wie Kir Royal hier mit Mario Adorf,
ich kauf dich einfach,
oft karikiert.
Ich kauf dir eine Villa, stellst dir noch eine Ferrari davor, dann ein Weibchen geschieden Dach, eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein.
Dieser Unternehmer wird durch die Erosion des Sozialstaates und die Demokratisierung des Kapitalmarktes zum Helden. Zum Helden einer neuen Zeit. Hier Michael Douglas in Wall Street.
Wann hat das alles ein Ende, hä? Hinter wie vielen Yachten kannst du noch Wasserski laufen? Wann hast du endlich genug?
Darum geht es doch gar nicht, Freundchen. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Das Geld wird doch nicht neu geschaffen oder verloren, sondern es wechselt doch nur von einem Besitzer zum anderen. Wie durch ein Wunder.
Nun wissen wir heute, es ist kein Nullsummenspiel, wie Douglas hier behauptet, sondern es können alle gewinnen, die, das ist die Voraussetzung, daran teilnehmen. Die Investition wird ja nicht einfach weitergereicht von dem einen zum anderen, sondern das Geld arbeitet. Es schafft Jobs und es verzinst sich. Es ist also die Zeit der Demokratisierung unserer Wirtschaftsordnung. Und immer mehr Menschen verstehen das. Laut der neuesten Erhebung des Deutschen Aktieninstituts besitzen inzwischen rund 14 Millionen Menschen in Deutschland Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Das sind rund 20% der Bevölkerung ab 14 Jahren. Ja, und das Beste, die jüngere Generation drängt besonders stark in den Markt seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren ist die Gruppe der unter 40-Jährigen die am schnellsten wachsende. In diesem Jahr stellt diese Gruppe mit rund 5 Millionen Anlegern erstmals die größte Kohorte am Kapitalmarkt. Diese jungen Investoren brauchen keine Bankfiliale mit Leder, Sessel, nur den Online-Broker auf dem Handy, losgelegt, angelegt. Diese jungen Menschen verstehen, was viele Politiker noch nicht verstanden haben. Wer investiert, wird vom Zuschauer zum Mitspieler. Partizipation übersetzt sich in Profit und somit in einen Ausweg aus dem Sozialsystem, das vor unserer aller Augen zu erodieren begonnen hat. Der Kapitalmarkt fragt auch nicht nach Geschlecht oder Geburtsurkunde, Körpergröße und Essgewohnheit. Vor Gott und an der Börse sind alle Investoren gleich. Fazit: Die Demokratisierung dieser Marktwirtschaft ist nicht nur das Gebot der Stunde, sondern das letzte große, noch unvollendete Freiheitsprojekt dieses 21. Jahrhunderts. Das Ganze bringt Respekt für den Unternehmer und Geld für den Anleger. Dividende ist das neue Bürgergeld. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Andreas Storm ist Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit. Und er kommentiert jetzt bei uns gleich das neue Sparpaket der Gesundheitsministerin und das schwache deutsche Gesundheitssystem.
Die Qualität nicht gut genug.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed weiß, wie die Produzentenpreise in den USA sich gestalten. Und tja, wir lernen heute Morgen, dass der Weg nach vorn manchmal dort beginnt, wo man sich traut, einen Schritt zurückzugehen. Deutschlands schwierigster Patient ist das Gesundheitssystem. Diagnose: sehr hohe Kosten bei mittelmäßiger Leistung. Wir geben am meisten aus und sterben deutlich früher als die Menschen im Süden und im Norden Europas. Die CDU-Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, ihr Name, setzt jetzt das Skalpell an. Sie will das System nicht besser, aber erstmal sparsamer machen.
Ohne ein entschlossenes Gegensteuern erwarten wir im kommenden Jahr schon ein Defizit von 15 Milliarden Euro und bis 2030 erhöht sich das Defizit dann auf 40 Milliarden Euro. Und deswegen muss entgegengesteuert werden und das wollen wir jetzt tun.
Als konkrete Maßnahmen sind unter anderem geplant, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern wird drastisch eingeschränkt. Dann Zuzahlungen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Sie sollen erhöht werden. Und für niedergelassene Ärzte soll die Extravergütung für die offene Sprechstunde ohne Termin abgeschafft werden. Naja, und auch die Pharmaindustrie muss ihren Beitrag leisten. Es trifft also alle, wenn auch nicht alle, gleichermaßen. Das Prozedere der Gesundheitsministerin sorgt nicht überall für Begeisterung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt zum Beispiel, das Ganze sei planlos, zu radikal. Tja, was sagen die Krankenkassen eigentlich? Die DAK Gesundheit gehört mit über 5 Millionen Versicherten zu den größten in unserem Lande. Ihr Vorstandsvorsitzender Andreas Storm. Er war 15 Jahre lang Bundestagsabgeordneter der CDU. Er war auch parlamentarischer Staatssekretär und seit über 9 Jahren ist er jetzt der Chef der DAK Gesundheit. Der Mann kennt sich also aus. Er lebt, kann man sagen, innerhalb des Systems, freilich ohne den Blick von außen verlernt zu haben. Also, wie schaut er auf die Reformpläne seiner Parteikollegin? Erst jetzt bei uns im Studio. Hören wir doch mal, was Andreas Storm uns heute Morgen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Andreas Storm.
Guten Morgen, lieber Herr Steingart.
Es muss gespart werden im Gesundheitssystem. Die Ausgaben rennen den Einnahmen davon. Also im Befund sind sich alle einig, richtig?
Das ist wahr, ja.
Das heißt, die Krankenkassen sind auch nicht im Blockiererhäuschen.
Nein, es ist ja gerade in unserem Interesse, dass diese Beitragsspirale zwingend gestoppt werden muss. Wenn sie nicht gestoppt wird, dann erleben wir wieder einen Beitragstsunami, wie wir ihn ja zuletzt beim vorletzten Jahreswechsel hatten. Damals sind die Beiträge um mehr als einen Beitragssatzpunkt angestiegen. Das war der höchste Anstieg in der Geschichte der Bundesrepublik. Und diese Entwicklung müssen wir zwingend stoppen.
So, und wenn keiner jetzt was tut, dann sind es 40 Milliarden wieder zusätzlich bis zum Jahr 2031, ist nicht mehr so weit hin. Das heißt, die Kosten rennen davon. Jetzt hat die Ministerin ein paar Vorschläge gemacht, basierend auf einer Kommission, also sozusagen wissenschaftlich abgesichert. Die wollte ich mit Ihnen mal durchgehen, diese Vorschläge. Wie sinnhaftig sind die und was halten Sie davon? Wollen wir das mal machen?
Sehr gerne.
Das heißt, wir beginnen mal bei dem, was die Patienten liefern sollen. Die sollen zum Beispiel bei den Arzneimitteln mehr dazu zahlen. Gerechtfertigt oder nicht?
Also der Charme des Kommissionsvorschlags war eigentlich, dass er die Lasten sehr fair verteilt hat. Er hat in den Leistungsbereichen ungefähr 45% der Einsparungen vorgesehen. Er hat, was auch sehr, sehr wichtig ist, beim Bund, nämlich bei der Steuerfinanzierung für die Bürgergeldempfänger, ungefähr 30% vorgesehen und bei den Patienten und den Versicherten etwa 25%. In dem, was jetzt vorgeschlagen ist, ist der Anteil der Versicherten aus meiner Sicht sehr, sehr hoch.
Wie hoch ist er denn? Nicht 25, sondern?
Ja, wir haben über 6 Milliarden von den rund 19 Milliarden, die da zusammenkommen, würden auf die Versicherten entfallen. Und das ist sehr viel. Insgesamt ist es aber gerechtfertigt zu sagen, dass wir bei den Zuzahlungen eine Erhöhung vornehmen können. Denn in den letzten 20 Jahren sind die Zuzahlungen weitgehend stabil geblieben, während ja ansonsten die Preise angestiegen sind. Also von daher kann man hier durchaus eine Erhöhung vornehmen.
Gut, da würden Sie zustimmen. Dann sind die Ehegatten ja heute mitversichert bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, wenn der eine arbeitet, dann ist der andere oder die andere mitversichert, auch wenn sie nicht arbeitet, also for free. Das soll jetzt geändert werden, obwohl das ja so eine Art Traditionsbestand ist. Ich kann mir vorstellen, dass das teuer ist, weil hier zahlt einer und zwei sind versichert, aber das, sind Sie damit einverstanden, dass das geändert wird?
Naja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das unterscheidet ja die Sozialversicherung von der Privatversicherung, dass derjenige, der kein eigenes Einkommen hat, aber zum Beispiel verheiratet ist, dann kostenfrei mitversichert ist. Wenn man das verändern will, dann geht das natürlich schon ans Eingemachte. Der Vorschlag, den Frau Wagen gemacht hat, dass sie nun sagt, wir nehmen zum Beispiel die Rentnergeneration aus, wir nehmen Menschen, die Angehörige pflegen und deshalb nicht berufstätig sind, aus, wir nehmen auch diejenigen, die Kinder unter 7 Jahre haben, aus, ist natürlich schon der Versuch, hier auch eine sozial ausgewogene Regelung zu finden. Und deshalb ist das etwas, worüber man in der Tat in den nächsten Wochen noch diskutieren muss.
Aber es klingt nach Bürokratie. Das muss ja auch festgestellt werden, wer pflegt da eigentlich wen, wie alt sind die Kinder, wie alt ist wer. Also da kommt doch auf Sie dann auch was zu, ja, als Krankenkasse.
Also es ist ein ganz großes Problem, weil wir als Krankenkasse ja gar nicht wissen, ob für einen versicherten Ausnahmetatbestand dann zutrifft. Also von daher wird man am Ende auch abwägen müssen, ob die Mehreinnahmen, die durch so eine Maßnahme dann noch generiert werden können, den bürokratischen Aufwand lohnen.
Dann haben wir Bürgergeldempfänger in Deutschland, nicht zu wenig, über 5 Millionen, 5,3, 5,5 Millionen Menschen. Die werden jetzt alle mitfinanziert auf der Krankenkassenseite sozusagen von den Kassen. Obwohl sie nichts beitragen, keine Beiträge zahlen, weil sie ja nicht arbeiten, werden diese 5,5 Millionen finanziert aus ihrer und den anderen Kassen. Gerecht oder ungerecht?
Das ist ungerecht, weil der Bund zahlt hier viel zu wenig. Die Kassen haben hier ein Defizit von 12 Milliarden Euro. Das hat die Kommission unter der Leitung von Professor Greiner festgestellt und hat gefordert, dass diese Gelder aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden müssen. Und das ist auch die Schlagseite, die der Vorschlag von Frau Ministerin Wagen hat, dass hier noch nicht einmal ein Einstieg in die sachgerechte Finanzierung der Ausgaben für die Bürgergeldempfänger enthalten ist. Das halte ich für zwingend, dass das erfolgen muss, weil wir ansonsten für die Reform keine Akzeptanz finden werden.
Gut, Sie sagen, das soll aus der Staatskasse kommen, aus Klingbeils Kasse. Das ändert ja erstmal, ehrlich gesagt, für mich als Betrachter, als Bürger nichts. Das ist ja noch keine Kostendämpfung.
Nein, aber es ist eine Frage der Finanzierungsgerechtigkeit und die stellt sich deshalb, weil ja nicht alle Bundesbürger gesetzlich versichert sind, sondern wir haben Menschen mit höherem Einkommen, die privat versichert sind. Wir haben Beamte, die in einer eigenen Versorgung sind. Und deshalb ist natürlich wichtig, dass man nicht nur den Beitragszahlenden der gesetzlichen Krankenversicherung sozusagen diese Finanzierungslast auferlegt. Und deshalb muss die aus Steuermitteln erfolgen. Selbstverständlich muss man berücksichtigen, dass im Moment auch die Finanzlage im Bundeshaushalt sehr angespannt ist. Deshalb muss man ja die 12 Milliarden Euro nicht sofort auf einen Schlag dann an die gesetzliche Krankenversicherung überweisen. Man kann ja auch einen Stufenplan machen, aber einen Einstieg in diese ordnungspolitisch gegeben richtige Finanzierung muss aus meiner Sicht am Ende dieser Reform auch enthalten sein.
Nun ist unser Gesundheitssystem teuer, aber keineswegs effektiv. Das haben viele Studien jetzt ergeben. Hier wird eher gestorben als im Süden Europas, obwohl wir so, so viel dafür ausgeben. Deswegen hatten Herr Lauterbach und andere vorgeschlagen, die Krankenhäuser da mal anzusetzen und zu konzentrieren, die kleinen, regionalen, auch oft, ich sag mal, niedlichen, liebevollen Krankenhäuser trotzdem dran zu geben und da für eine Straffung zu sorgen, auch bei den Kosten. Sind Sie da dafür?
Wir müssen unsere Krankenhauslandschaft zwingend modernisieren. Der Reformprozess, den Professor Lauterbach eingeleitet hat, da war sicherlich noch nicht alles perfekt, aber die Richtung hat gestimmt. Und wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir die Reform nicht so verwässern, dass wir am Ende keine wirklich im internationalen Vergleich leistungsfähige Krankenhauslandschaft haben. Beim Krankenhausanpassungsgesetz, das ja im vergangenen Monat über die parlamentarischen Hürden gekommen ist, sind mittlerweile so viele Ausnahmen vorgesehen, dass ich befürchte, dass es noch sehr, sehr lange dauert, bis wir wirklich vorankommen mit der Modernisierung der Krankenhauslandschaft.
Weil die Länder sich eine Art Sonderrecht geschaffen haben, indem sie das genau verhindern oder erstmal verschieben können.
Ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Krankenhäuser, bei denen man sagt, die erfüllen die neuen Standards nicht, nochmal für insgesamt 6 Jahre weiter betreiben zu können. Und das hindert natürlich alles den konsequenten Modernisierungsprozess, den wir eigentlich bräuchten. Denn wenn wir Anfang der 30er Jahre eine modernere Krankenhauslandschaft haben wollen, dürfen wir nicht noch 5 Jahre abwarten, bis wir die notwendigen Investitionen dann einleiten.
Aber warum tut ein Land das? Warum bewerten wir Krankenhäuser danach, wie dicht sie an meinem Herd, an meinem Wohnort sind und nicht danach, ob ich dort überlebe? Eindeutig ist die Sterbequote in deutschen Krankenhäusern höher als in Krankenhäusern im Süden Europas und wir akzeptieren das. Warum?
Das ist eine hochspannende Frage. Die habe ich mir auch schon sehr häufig gestellt, aber im internationalen Vergleich, da haben Sie völlig recht, ist unser deutsches Gesundheitswesen für das hohe Kostenniveau im Hinblick auf die Qualität nicht gut genug. Wir sind schlechter als unsere nordwesteuropäischen und südeuropäischen Partnerländer.
Das ist doch ein Hammer eigentlich. Genommen, Sie sagen das so gelassen, Herr Storm, aber das ist doch ein Hammer.
Ja, da haben Sie ja auch völlig recht. Deswegen müssen Strukturreformen gemacht werden. Deswegen hat Frau Wagen auch uneingeschränkt recht, wenn sie jetzt sagt, sie will ein Primärversorgungssystem einführen. Also wir haben ja eben gesprochen über die Krankenhäuser. Es gilt aber natürlich auch für die gesamte ärztliche und therapeutische Versorgung im niedergelassenen Bereich. Und es gilt natürlich auch für die Notfallversorgung, die eigentlich auch nicht mehr den Standards entspricht. Und deshalb müssen wir die nächsten 4 bis 5 Jahre nutzen, um die Strukturen zukunftsfähig zu gestalten. Und das Reformgesetz, das jetzt vorbereitet wird, das ja sozusagen die Finanzen stabilisieren soll, das hat eigentlich nur einen Übergangscharakter, bis wir dann wieder mit zukunftsfähigen Strukturen erreichen, dass wir effizienter sind.
Sind Sie selber denn, Herr Storm, bei sich versichert?
Ja, also ich bin in meiner Krankenkasse versichert. Das ist ja wichtig, dass man immer wieder auch sieht, wie die Praxis im Alltag des deutschen Gesundheitswesens Tag für Tag aussieht.
Das finden wir schon mal sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Storm, für dieses Update am Vorabend einer solchen Reform. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Mal gucken, was in den nächsten Wochen, Monaten dazu verhandelt wird.
Sehr, sehr gerne.
Lieber Volodymyr, herzlich willkommen erneut in Berlin, zusammen auch mit großen Teilen deiner Regierung, wir greifen heute auf, dass
eine strategische Partnerschaft nennt sich das, was der Kanzler und Selenskyj gestern in Berlin beschlossen haben.
Vor über 20 Jahren.
Es soll auch bei der Verteidigung der beiden Länder zusammengearbeitet werden. Unter anderem will man einen deutsch-ukrainischen Drohnendeal schließen. Dahinter die alles überlagernde Frage eigentlich, wie muss Verteidigung in der Zukunft aussehen, hier bei uns in Europa? Tja, im Zweifel auch ohne die USA. Das Ganze bespricht Chelsea Speaker am kommenden Dienstag auf der Pioneer 2 unter dem Motto Sicherheit neu denken. Unter anderem mit dabei ein Experte vom Berliner Drohnen-Startup Stark, ein Bundeswehroberst und eine Frau vom bayerischen Drohnenhersteller Quantum Systems. Und natürlich Tja, ich rechne mit Ihnen. Kommen Sie an Bord, fragen Sie, diskutieren Sie, machen Sie sich selbst ein Bild. Am Dienstag auf der Pioneer Tour in Berlin, moderiert von Chelsea Speaker. Alle Infos in den Shownotes. Wer mitreden will, ist herzlich eingeladen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, du hast in die Bücher der größten amerikanischen Investmentbank JP Morgan geblickt. Sag uns, was siehst du?
Ja, JP Morgan geht's eigentlich im Moment richtig gut. Die Bank läuft praktisch auf allen Zylindern, zeigt aber auch, dass die Stimmung im Hintergrund trüber wird. Der Gewinn stieg um 13%, der Umsatz erreichte 50,5 Milliarden Dollar, deutlich über den Erwartungen. Die starke Handelsabteilung, vor allem Anleihen, Rohstoffe, Währungen und Emerging Markets, trägt mit einem sprunghaften Plus von 21% dazu bei. Und das Investmentbanking profitiert von einer Boomphase bei Fusionen und Börsenplatzierungen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle fiel sogar geringer aus als gedacht. Also ein klares Zeichen, dass die Kreditnehmer im Moment noch stabil wirken. CEO Jamie Dimon mahnt aber, die Risiken von geopolitischen Konflikten bis zu Energiepreisen und vermehrter Staatsverschuldung seien komplexer geworden. Die Bank hat deshalb leicht ihren Ausblick nach unten korrigiert. Also kurz gesagt, JP Morgan ist gesund, profitabel und stark, aber bereits vorsichtig für die kommenden Monate aufgestellt. Die Anleger waren deshalb auch vorsichtig. Es ging um 0,8% nach unten bei der Aktie.
Außerdem, Anne, hast du einen Blick auf die Produzentenpreise in den USA geworfen? Das könnte relevant sein für die Inflation. Gib uns bitte einen Überblick.
Ja, der Blick auf die Produzentenpreise zeigt tatsächlich ein gemischtes Bild. Die Inflationsangst ist da, aber die Lage sieht nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet. Die PPI, also der Produzentenpreisindex, die ist im März um 0,5% gestiegen. Das klingt erstmal nach Druck, aber deutlich unter den erwarteten 1,1% plus. Vor allem die Energiepreise haben natürlich hier getrieben. Benzin legte um 15,7% zu, Diesel um 42%, Kerosin um fast 31%. Und das führte die Warenpreise insgesamt um 1,6% nach oben. Entspannung liegt aber im Detail. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel stieg nur um 0,1%. Und die Dienstleistungspreise, die FED ja besonders beobachtet, waren in dem Monat sogar sehr stabil. Auf Jahressicht liegt jetzt der Produzentenpreisindex bei 4,0%, die Kernrate bei 3,8%. Das ist zwar höher als früher, aber immerhin weniger als befürchtet. Also ja, man kann sagen, die Energiepreise drücken die Preise auf der Produzentenseite auch nach oben, aber die zugrunde liegende Inflation bleibt beherrschbar. Das stützt jetzt auch die Erwartung, dass die FED vorerst am Zins festhalten wird, auch wenn die Märkte jetzt auch noch einen einzigen, zumindest einen kleinen Zinscut in diesem Jahr sogar noch einpreisen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Weg nach vorne nicht immer vorwärts ist, sondern manchmal muss man auch rückwärts gehen. Genau das hat Plenny L. Wingo getan, heute vor 95 Jahren. Am 15. April 1931 startete Plenny L. Wingo in seine Weltumrundung zu Fuß. Tja, das Besondere, zu Fuß und rückwärts. Dem Texaner ging es damals nicht gut. Er musste sein kleines Diner in Abilene aufgrund der großen Depression schließen. Plötzlich hatte er, tja, wie viele Amerikaner, auch viele Europäer, weder Arbeit noch Geld. Stimmung war verständlicherweise im Eimer. Und bei der Jobsuche, da hörte er eine Gruppe Kinder. Die klagten, es gebe nichts mehr zu tun, alles sei schon gemacht worden. Doch Wingo widersprach. Niemand, sagte er, den Kindern ist je rückwärts um die Welt gelaufen. Und aus diesem Spaß wurde dann sein großer Plan. Von seinem letzten Geld kaufte er sich eine spezielle Brille mit verspiegelten Gläsern, die ihm den Blick nach hinten ermöglichten. Ja, dann trainierte er mit einem Arzt seinen Rückwärtsschritt. Und am 15. April 1931 ging's los. Von Santa Monica in Kalifornien in Richtung Osten. Er schaute aber nach Westen. Also er lief zum Atlantik und sah in Richtung Pazifik. Yes, Rückwärts durchquerte er die USA, verkaufte unterwegs signierte Postkarten für 25 Cent, um seine Kosten zu decken. Und so erreichte er schließlich den Hafen von Boston. Von dort heuerte er als Schiffsjunge an, ging rückwärts an Bord und kam in Hamburg genauso wieder von Bord. Sein Abenteuer führte ihn dann quer durch Europa in Richtung Türkei. Und im Oktober 1932 erreichte er endlich Istanbul, 1,5 Jahre nach dem Start. Doch der Empfang, tja, der war anders als erwartet, nämlich nicht so herzlich. Der Mann landete für 4 Tage im Gefängnis. Für die türkische Polizei wirkte sein Rückwärtsmarsch schlicht zu absurd, wie er dann der Sendung Real People berichtet hat.
I met 2 policemen, border policemen, and they didn't know what to do with me because I walked backwards. They arrested me, took me right into jail.
Just cause you walked backwards?
Yeah. And I was there 4 days before I got the American consul to help me get out.
Plenty El Wingo musste seine Weltreise also in Istanbul abbrechen mit $4 in der Tasche und 13 Paar durchgelaufenen Schuhen. Mit rund 13.000 Kilometern rückwärts und zu Fuß schrieb er dennoch Geschichte. Bis heute hält Plenty El Wingo den Rekord für die längste rückwärts zurückgelegte Gehstrecke. Festgehalten im Guinness-Buch der Rekorde. Was wir von ihm lernen können: Manchmal beginnen die besten Abenteuer nicht mit einem Schritt nach vorn, sondern mit dem Mut, sich umzudrehen.
I travel on when hope was gone. To keep a rendezvous.
Ich wünsche Ihnen einen außergewöhnlichen Start in diesen vielleicht ja außergewöhnlichen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
Steinhardt. For I have found my world in you.